Herzlich willkommen zu The Data Brothers.
Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf
und Markus Wegener.
So, ihr Lieben, es ist mal wieder soweit. Ich sitze hier in gemütlicher Runde mit dem Markus und würde gerne mit Markus über wieder ein Thema sprechen. Und bevor wir damit anfangen, hallo Markus, wie geht es dir?
Hallo Andreas, mir geht's gut. Wie gesagt, ich kam gerade eben aus einer Schulung heraus, oder die ich gegeben habe. Ja, es ist schon anstrengend, aber macht ja auch immer wieder Spaß. Und ich habe ja auch schon angesprochen, hier und da könnte es sein, dass heute mal ein bisschen lauter wird im Hintergrund. Aber das kriegen wir auch hin. Wie geht's dir denn?
Mir geht's wunderbar. Ich hatte heute, ähnlich wie du, auch ein Sonderthema. Ich habe mit einem Kunden über das Thema Berechtigung gesprochen. War auch wirklich mal wieder spannend, mal zu schauen, was es alles für Möglichkeiten gibt, wenn man mit intern, extern arbeitet. Aber ich muss gestehen, das ist gar nicht unser Thema heute. Wir hatten uns über das Thema Datenmodellierung unterhalten. Und ich glaube, ich kenne ganz viele, die sagen, ach, ich mache dir mal schnell ein Modell mit Power BI, alles wunderbar. Ich mache da mal flache Tabellen und ach, Dimensionen brauchen wir alles nicht. Das mache ich alles über die Faktentabelle. Hast du solche Fälle bei Kunden oder mit Ansprechpartnern? Hast du diese auch oder ist das für viele viel wichtiger, darauf zu achten, dass du ein sauberes, klassisches Modell hast mit deinem Star-Schema oder vielleicht sogar Snowflake? Und mal ganz ehrlich, ist das überhaupt wichtig, dass man darauf achtet, Markus? Wie ist da deine Meinung zu?
Tatsächlich schwierig. Also ich weiß, dass es etwas gibt, eine Aussage vom Lars Schreiber, der sagte, da kommt der Kunde zu mir und sagt, ich habe da ein Problem. Und sagte dann im Anschluss dazu, das Problem hattest du nicht jetzt, sondern ist viel früher begonnen, nämlich als du angefangen hast, im Prinzip das Datenmodell aufzubauen. Und dass bestimmte Problematiken daher sich ergeben, dass man einfach beim Datenmodell nicht optimal genug gearbeitet hat. Und das ist häufig so, dass man damit hinkommt, dass man dann besonders komplexe Measures bauen muss oder Berechnungen machen müssen, die dann komplexer werden. Ist schon so ein Thema, ja. Ich würde fast behaupten, die flache Tabelle oder breite Tabelle ist weniger das Problem. Solange man eine hat und eine große hat, wird von vielen sehr gemocht und geht auch noch relativ gut. Viel schlimmer ist halt, wenn Strukturen aus dem Vorsystem einfach 1:1 kopiert werden und eben nicht an die analytische Fragestellung angepasst werden. Ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter ausführen, weil ich bin ja da noch sogar ein bisschen sehr liberal dabei. Gerade im Self-Service bin ich der Meinung, da muss dieses Verständnis wachsen. Und solange das Datenmodell, was da entsteht, derjenige, der es betreut, kontrollieren kann, ist mir das lieber, als wenn ich ihn in eine Richtung dränge, die er selber noch nicht versteht oder noch nicht bereit für ist, bedeutet, ja, dann vielleicht auch mal mit einer breiten Tabelle anfangen oder nicht alles im Detail ausmodelliert haben und dann gegebenenfalls in einer dritten, vierten Iteration, wenn man dann an so bestimmten Themen rankommt, an entsprechender Problemstellung, zum Beispiel, weil man eine weitere Faktentabelle mit reinnehmen will und plötzlich doch sehen muss, wie kann ich die eigentlich gemeinschaftlich filtern, dann aufnehmen. Und von daher, ja, Datenmodellierung ist wichtig. Ich vermittle es auch immer wieder gerne. Aber ich kann auch damit leben, wenn jemand anderes für sich einen anderen Weg findet. Wie siehst du das?
Oh, da gehe ich wirklich konträr auseinander. Ich habe gerade letztens mit einem Projektmanager für ein anderes Projekt darüber gesprochen, anderer Partner. Und die sind davon weggegangen, dass sie diese ganzen Schematas aufsetzen. Die sagen, ach, flache Tabelle reicht mir. Und ich habe immer das Thema jetzt genau diesen Anwendungsfall. Ich habe hier mehrere Faktentabellen. Und es fängt schon damit an, das Datum miteinander zu verknüpfen. Und das tatsächlich gibt es Kunden, die sagen dann, ach, das ist nicht so wichtig. Ich leite mir das Datum ab, hier ist das Datum, fertig. Und wir wissen beide, Power BI mag das nicht ganz so gerne. Und hinzu kommt noch auch so diese ganzen redundanten Informationen. Ich habe das Datum, ich habe die Monatsspalte, ich habe vielleicht noch einen Wochentag. All das in der einen Faktentabelle und in der anderen nochmal, weil ich sie nicht miteinander verknüpft habe. Also ich versuche als allererstes zumindest den kleinsten gemeinsamen Nenner, und das ist für mich das Datum, rauszuziehen. Das heißt, dass wir ein zentrales Datum bekommen, was auch vom 1.1. bis 31.12. vollständig ist. Weil auch hinzu kommt natürlich noch, wenn du das dann in jeder Faktentabelle hast und du hast kein zentrales Datum, ist das Thema Datumsintelligenz, sei es, ich möchte den Vormonat, Vorwoche, das wird dann beliebig komplex. Und ich weiß, dass mir wurde immer eingeimpft in meinen ganzen Jahren der BI, wenn das Datum unvollständig ist, also auch Tage fehlen, weil vielleicht ist nicht jeden Tag was gebucht worden, da fehlt vielleicht mal der Montag, mal der Dienstag, dass dann die Zeitintelligenzfunktion gelegentlich mal auch interessante Werte liefern, aber nicht das, was du erwartest. Und ich weiß, bei einer SQL-Veranstaltung, damals noch in Darmstadt, hat der Marco Russo mal einen tollen Vortrag zu dem gehalten, was so das Thema Datum und noch mehrfach Datum verschachtelt. Und Datum ist halt nicht Datum. Was spannend, was der für Effekte erzielt hat, wenn jemand das nicht korrekt benutzt. Allein diese Vorjahreszeiträume, Vormonate. Und denken wir nur dran, wir in Deutschland, wir lieben nicht nur unsere ISO-Wochen, sondern es gibt natürlich auch immer noch den beliebten Februar. Und ich habe es gerade letztens wieder erlebt, dass dieser Februar kann ganz schön oft wehtun, denn der hat nicht 31 Tage, sondern mal 29, mal 28. Und diese ganzen Besonderheiten machen es so schwer. Und vielleicht noch eins, um das noch ein bisschen abzurunden. Wenn du diese ganzen vielen Faktentabellen hast, und ich habe es gerade bei einem Modell, ist das, wenn man das wirklich normalisiert und wirklich ein schönes Schema draus macht, wirklich bei Faktor 10 kleiner. Und Faktor 10 kleiner heißt doch für mich Speicherersparnis, gerade dann, wenn das Modell vielleicht ja noch weiter wachsen will, was es die nächsten Jahre tun soll. Und wenn ich heute schon bei Faktor 10 im Verbrauch bin, wo geht dann die Reise noch hin, Markus? Ist das vielleicht eine Überlegung wert?
Ja, aber auch meistens doch nur dann, wenn irgendwo das Problem da ist. Also die ist tatsächlich immer wieder der Anspruch, die Frage. Also ich habe jetzt schon verschiedensten Punkte gemerkt bei Datenmodellen, die mit einem Data Vault zum Beispiel zusammenarbeiten, wo dann plötzlich diese Hashkey-Spalte da reinkommt. Und wenn du die Hashkey-Spalte wirklich in Power BI hast, dadurch, dass es eine Textspalte ist, wird das extrem groß. Wenn du es schaffst, diese Textspalte allein durch eine Nummer zu ersetzen, weil du ihn im Prinzip einen Surrogate Key nochmal drüber legst, hast du auch diese Faktor der Einsparung. Gleichzeitig hängt es natürlich an, und ich meine, es ist immer noch gefühlt Mode oder es kommt immer wieder der Anspruch, in dem Rahmen von Direct Query zu arbeiten. Und auch da habe ich schon, weiß Gott, was für interessante Funktionen gesehen. Zum einen ist da die Frage, ist vielleicht bei Direct Query auch die Beziehung wieder teuer. Also es gibt von Alberto Ferrari ein Video, wo er einen Vergleich zwischen Flat Table und normalisierter Form macht und man sieht sogar, dass die Flat Table schneller ist, wenn eben nicht die zusätzlichen Kosten für die Beziehungen reinkommen. Aber klar, wenn du sagst, ich habe plötzlich mehrere Flat Tables und will sie aber gemeinschaftlich analysieren, kommen wir wieder in das andere Problem mit rein. Genauso wie mit den Konsistenzen der Daten, beziehungsweise auch das wieder im Rahmen von Data Vault gesehen, wo ich jede Dimension in dem Vorsystem vorliegen hatte, als Slowly Changing Dimension 2. Also, dass jeder Kunde, wenn er sich ein bisschen verändert hat, wieder eine neue ID generiert hat. Was ist denn wirklich die Aussage, die ich haben will? Natürlich kann ich mir das immer wieder herleiten, aber das kommt an den Punkt hin, ich muss es modellieren und ähnlich wie mit den Zeitansätzen, wo du sagst, okay, wir machen vielleicht eine Thema Role-Playing Dimension und ich habe eine Zeitdimension, die ich je nach Kennzahl zusammenfilter, aber es gibt vielleicht tatsächlich ein Szenario, wo jemand zwei Kalender haben will und sagen will, ich möchte die Aufträge, auch wenn ich das in der Praxis wirklich selten sehe, die im Januar erstellt wurden und im Dezember geliefert wurden, sehen. Also das wäre ja wirklich etwas, was ich jetzt einfach nicht über so einen Filtermechanismus, wo ich nur eine Datumstabelle habe und auf zwei Datumspalten filtern möchte, gleichzeitig mit unterschiedlichen Zeitangaben, was dann eben einfach nicht funktioniert. Und von daher, ja, Datenmodellierung ist wichtig, aber man muss auch irgendwie für sich, es muss einfach passen. Und ich glaube, da geht es auch viel hin Richtung, oder ich bin angefangen damals, als das Tabula-Modell gekommen ist und man das ganze Thema den Business-Usern mehr in die Hand geben wollte oder in die Hand ging, zu sagen, okay, vielleicht muss ich doch Prinzipien mal wieder auf den Prüfstand stellen und vielleicht bin ich einfach zu eingefahren und das passt einfach nicht zu der neuen Welt, die man jetzt gerade eröffnen möchte. Wobei ich auch sagen muss, jedes Mal, wenn ich jetzt draufschaue, nach ein paar Jahren, sage ich, es haben sich doch wieder die alten Muster etabliert. Spannend. Siehst du das auch so?
Ja, da bin ich total bei dir. Das Schlimmste ist wirklich dieses mit den alten Mustern. Ich nenne das gar nicht mal alte Muster. Das ist schlichtweg, die Autobahn ist immer so aufgebaut, dass du schon rechts fahren solltest, wenn du nicht der Schnellste bist. Und je weiter du in die Mitte kommst, desto schneller fährst du meist oder du überholst. Es macht schon Sinn, dass man so gewisse Strukturen reinbringt, Markus. Und ich bin noch mal bei diesem Thema Datum, wo du das auch ansprichst. Selbst dieses, ich habe ein Datum, ich möchte was anderes mit einem anderen Zeitraum vergleichen, da schon wird's ja total spannend. Erklär mal einem Kunden, wieso er plötzlich zwei Datumstabellen benötigt, um solche Zeiträume miteinander zu vergleichen. Man kann da viel machen. Trotzdem bin ich ja natürlich bei dir. In den Schulungen ist es natürlich super einfach zu zeigen, ach, guck mal hier, ich habe eine flache Tabelle, ziehe ich mal schnell rein, hier habe ich die Kunden, hier habe ich die Produkte. Das funktioniert total super einfach. Problem ist ja, erst wenn die Datenmenge ansteigt, und ich weiß, da habe ich schon viel mit Kevin drüber gesprochen, gleiches Thema, und es wird dann irgendwann doch kompliziert. Und nimm wieder das Beispiel, du hast dein Pro, dein Power BI Pro, und irgendwann ist dieser Speicherlimit tatsächlich auch im Online-Service erreicht. Das heißt, das willst du ja wirklich vermeiden. Trotzdem soll der Aufwand, solche Modelle zu erstellen, natürlich nicht exorbitant wachsen. Auch was du ansprachst mit diesen Hashkeys, wir sind genauso in DBT dazu übergegangen. Klar benutzen wir die Hashkeys, um entsprechende Sachen zu machen, aber im Power BI Modell benutzen wir die nicht. Also legen wir quasi diesen Surrogate Key an, den du ja angesprochen hast. Machen wir, um allein das Thema Speicher und Performance, denn Power BI und spätestens, wenn du Richtung Direct Query, Direct Lake gehen willst, ist dieser Hashkey das Erste, was du nicht machen solltest, denn das bricht die Performance wirklich runter. Also musst du dir ja schon was überlegen. Nur ich bin auch bei dir, man kann das sukzessive aufsetzen. Und dieses ganze Modellieren macht natürlich Spaß. Aber du hattest das angesprochen mit den Stammdaten. Was stell dir vor, es gibt aber auch viele Lieferanten, viele Daten, die du bekommst aus vielen Töpfen. Die haben gar keine Stammdaten. Das sind alles Bewegungsdaten. Sei es, du kommst aus Google irgendwas, Google Analytics. Das sind meistens wirklich Flat Tables. Und du selbst darfst dir Gedanken machen, nimmst du diese Spalte jetzt und leitest du daraus eine Dimension ab, damit man da eine schöne Filter, oder lässt du alles flat, wie es ist? Ich finde, ich verstehe sogar den Kunden, der sagt, ach Mensch, diesen Aufwand, das möchte ich ja eigentlich gar nicht machen. Muss das sein, Herr Beversdorf? Und ich sage schon, ja, ich verstehe Ihren Ansatz. Das sieht wirklich einfach aus. Aber ich finde, mit den Produkten und Kunden kann man das immer prima zeigen. Allein was das für redundante Datenhaltung bedeutet. Sei es, du hast die Kundennummer, Kundenname, Adresse, alles immer komplett mit in der Faktentabelle. Das bläht schon das ganze Modell extrem auf. Wenn man das erstmal versteht, ist es gut. Aber Markus, schon geht's los. Ich habe eine zweite Faktentabelle, anderes System und am liebsten noch andere Kundennummern, andere Beschreibungen, neue Descriptions. Ich verstehe, dass das ein Riesenaufwand wird. Und schon sagt natürlich jeder Mensch, das habe ich mir doch alles viel smarter und einfacher vorgestellt. Und hier im Self-Service funktioniert das doch ganz simpel. Brauche ich das überhaupt? Die Fragen habe ich immer wieder, aber ich bin bei dir, so gewisse Strukturen muss man schon vorleben und machen, weil du willst natürlich, dass auch das Modell noch in 10 Jahren nicht an seine Grenzen kommt, sondern eigentlich stetig wachsen kann. Und ich bin froh, dass man viele überzeugen kann, das zu machen, auch wenn der Aufwand zu Anfang sich immer ein bisschen mehr anhört. Aber wenn man die entsprechenden Tools benutzt, du sprachst ja auch den Data Vault an, wir machen es viel mit DBT oder Databricks, die Tools unterstützen dich maßlos gut. Wenn man so ein bisschen Regeln einhält, und du weißt ja, Markus, Fan von Regeln, da bin ich ja total dabei, so ein bisschen Namenskonvention, dann klappt das ziemlich gut. Und auch das ganze Thema, wie lege ich die Measures an, was versuche ich zu vermeiden, berechnete Spalten und sowas alles, dann klappt das mit dem Modell richtig gut. Und ich würde versuchen, das durchzuhalten, so weit wie es geht. Und auch selbst in der Schulung versuche ich natürlich, diese Ansätze zu zeigen, weil das andere geht natürlich viel schneller, Markus. Du hattest das ja gerade heute. Ist natürlich schnell gemacht, mal aus einer Spalte hier mal schnell einen Filter abzuleiten. Mit den 5000 Datensätzen ist das kein Problem. Sind es aber 50 Millionen, schon was anderes. Oder siehst du das anders?
Ja, ich bin mir nicht immer ganz sicher. Also es hängt wirklich viel von der Technologie ab. Natürlich haben wir im Power BI oder im tabularen Modell ja auch noch diese ganze Vertipack-Engine, die ja auch noch hinkommt und gegebenenfalls, wenn sie mit dem Import-Modus verwendet wird, ja auch diese Spaltenkomprimierung hat und auch Statistiken hat. Das heißt, im Prinzip legt die sich ein Dictionary an und so weiter, dann sind die Spaltenwerte ja auch schon wieder reduziert. Also sie macht ja auch gefühlt an manchen Stellen nichts anderes, als eben die Werteliste der Texte zu nehmen, eine Nummer den Werten zu geben und dann sich für jede Zeile die entsprechende Nummer zu speichern. Passt schon. Ich habe ich weiß gar nicht, welcher Artikel das oder wer den Artikel wirklich geschrieben hat, war aber auch zu den Anfangszeiten, da war The Beauty and the Beast. Und The Beast war eigentlich die Krake, wo im Prinzip jede Filterung als Dimension ausgebaut wurde. Und The Beauty war eben, die hat zwar Arme und hat zwar Beine, aber nicht jedes Thema, was filtert werden musste, wurde dann als Dimension ausgebildet und wurde dann eben auch dahin adressiert oder besprochen, dass man vielleicht einen Mittelweg finden muss. Was ich persönlich immer wieder sehe, ist tatsächlich das Thema mit den zwei Faktentabellen, dass die Datenmengen meistens noch nicht so groß sind, gerade bei kleineren Kunden, dass Power BI das relativ gut komprimieren kann und handeln kann, dass aber dann eben in der Punkt kommt, ich möchte irgendwas verbinden und man fängt plötzlich an, im Self-Service die beiden Faktentabellen zu verbinden und wundert sich, was da für abstruse Werte kommen, weil man jetzt plötzlich will, dass die beiden Artikelkategorien in der Plan- und in der Ist-Tabelle miteinander verglichen werden und dass man dann plötzlich dahin kommt und sagt, okay, ich muss so eine Dimensionstabelle bekommen. Sehr, sehr spannend. Ich bin eigentlich nie der Freund davon, das aus den Faktentabellen abzuleiten. Ich habe immer die Hoffnung, dass ich die ursprüngliche Stammdatentabelle oder Optionstabelle auch bekomme und in Zugriff bekomme, um sowas zu modellieren. Also wirklich aus der Faktentabelle ableiten mag ich weniger. Was ich aber wiederum gesehen habe und mich unterhalten habe mit einem Produktverantwortlichen für Business Central, weil die auch stark in dem Reporting sind und auch auf den Self-Service-Weg unterwegs sind, da ging es darum, dass man gegebenenfalls im Prinzip Abfragen macht innerhalb vom Business Central, die man später auch im BI nutzen kann. Aber sie sehen als Evolutionsprozess einfach vor, dass diese Abfrage, meinetwegen mit meiner Verkaufsdaten, sofort schon mit den Kundeninformationen angereichert wird und auch schon mit drin hat. Weil diese Abfrage oder diese virtuelle Tabelle View, egal wie es in dem System gerade gelöst wird, kann dann innerhalb des Systems genutzt werden, relativ einfach, um das Reporting in dem System zu machen. Man sagt einfach, hier ist die Tabelle und dann hat man so eine Art Pivot-Konstrukt wie in Excel. Genauso geht es auch dann weiter. Man kann diese Datenzusammenstellung sich auch per Excel laden und kann dann Excel-Reporting drauf machen, was sich dann aktualisieren lässt. Das ist so für die erste Einstieg innerhalb der Analytics, die ein Business Central richtet sich an kleine mittelständische Unternehmen, also kleine bis mittelständische Unternehmen, wo sie sagen, das kann die Zielgruppe im Self-Service gut erarbeiten, aber ich kann auch weitergehen und kann dann in das BI reingehen und im BI wäre es dann aber durchaus, oder das BI kann damit umgehen, diese Daten nachher zu reduzieren auf die Kundennummer und zu sagen, okay, ich hole mir die Kundenstammdaten und baue dann wirklich ein Modell auf. Das heißt, gerade bei dieser Datenanlieferung wird erstmal viel da reingesteckt, in diese breite Tabelle zu kommen, damit der User es relativ einfach in einfachen Werkzeugen nutzen kann, intern in dem Reporting, als auch in Excel. Und er kann es dann aber auch reinnehmen innerhalb vom Power BI, wo der Hintergrund von den Entwicklern ist, dann kannst du das entsprechend ausmodellieren und verfeinern, wobei aber wir ehrlich sind, der erste Schritt sein wird, ich konsumiere den entsprechenden Service, ich habe die breite Tabelle und ich gehe damit erstmal so um wie mit den Excel, was vielleicht aber auch wieder im ersten Schritt fair ist. Ich glaube, bei vielen Sachen muss man wirklich erstmal festhalten, welchen Punkt oder welchen Reifegrad habe ich oder hat der entsprechende User. Und für mich immer, solange ich es unter Kontrolle habe und damit es akzeptiere, ist es okay. Ich bin ein totaler Verfechter davon oder ich bin ein Gegner davon, zu sagen, ich muss jetzt das große Data-Plattform-Geschichte aufbauen, ein großes System managen oder managen lassen, was plötzlich keiner im Unternehmen mehr versteht, sondern nur noch die externen Experten und die Zahlen, die da rauskommen, dem misstraue ich vielleicht. Oder irgendjemand sagt, jetzt ist aber auch mal gut, wir haben schon so viel Geld in das System investiert, wir müssen jetzt auch erstmal liefern, dann halte dich doch nicht an der Korrektheit des Systems auf, sondern mach erstmal die Zahlen, denen du vertraust oder so. Irgendwie, es gibt so ganz komische Gefühlssituationen und von daher bin ich immer ein Freund davon, dass derjenige, der es nutzt, Vertrauen in dem System hat und am besten auch eine gewisse Selbstkontrolle oder zumindest Leute hat, denen er vertraut und dem er das nutzt. Oder siehst du das so anders?
Nein, absolut. Das Witzige ist tatsächlich, wir haben genauso ähnliche Konstellationen, wie du es ansprichst. Also mach das nicht immer zu sehr auf Gold, sondern wirklich der Anwender sollte das natürlich begleiten und verstehen. Aber meistens ist es so, je nachdem, ob du mit einer entsprechenden BI-Abteilung arbeitest oder einem BICC, also im Sinne von, ich habe da eine zentrale Stelle, die kümmert sich um diese ganzen Schnittstellenbelieferungen und Ähnliches. Ich will ja gar nicht, dass die an unserem Tropf hängen, sondern ich brauche natürlich eine Abteilung. Wenn es nur die Fachabteilung macht, gehe ich natürlich anders ran, weil wenn der sagt, ach, weißt du, ich habe das verstanden, aber wir haben so kleine Datenmodelle, diesen Aufwand möchte ich jetzt zuerst nicht betreiben, will erstmal die Zahlen haben. Wenn er aber dann sukzessive vielleicht das Modell erweitern möchte, dann das zumindest berücksichtigt, wäre ich damit aus meiner Sicht fein. Wenn du aber natürlich solche Themen hast wie, ich baue jetzt eine, ich nenne es mal Version 1.0, die ist der erste Baustein und jetzt kommt danach der große Topf der Daten, musst du natürlich darauf achten, dass du gewisse Strukturen schon hast, die das unterstützen, damit du es etwas leichter hast für die Zukunft. Und da versuchen wir natürlich möglichst viel so zu standardisieren, dass jeder diesen, ich sag mal, Teil verstehen und lesen kann, ohne dass er jetzt erst 70 Handbücher lesen müsste. Das ist natürlich immer so ein Punkt. Ich weiß, das hört sich immer so hochtrabend an, aber man versucht es wirklich auf eine Einfachheit zu reduzieren und lieber die Codeschnipsel zerlegen und kleiner machen als einen großen Wust, Markus. Weißt du, wo dann keiner mehr weiß, was war das dann eigentlich hier nach 17 Verschachtelungen? Das muss man natürlich immer sich anschauen von Fall zu Fall. Aber auch da bin ich wieder der Meinung, die ganzen Werkzeuge, die sind heute so, dass sie einen wirklich gut dabei unterstützen. Allerdings gibt's halt wie immer das Thema, wie gut ist das Vorsystem, was liefert es dir? Und wenn du ein Business Central hast, bin ich bei dir, oder eine SAP oder was es da alles Tolles gibt, die liefern das zumindest so strukturiert, dass ich sagen kann, ich kenne mich aus, ich weiß, was mich da erwartet, aber es gibt genügend Systeme da draußen, da kannst du froh sein, dass sie die Transaktion irgendwo speichern und den Rest musst du dir selber herleiten und da ist die Datumstabelle noch das kleinste Übel. Sei es alle anderen Produkte, Kunden, alles, was du ableiten musst, das kann dann schon mal wehtun und du merkst es selbst. Ableiten heißt für mich, jetzt hast du vielleicht eine Faktentabelle, da kriegst du noch hin. Die zweite, da macht das jeder anders, die dritte nochmal ganz anders und trotzdem versuchst du Gemeinsamkeiten in Kunden, in Produkten und was weiß ich, was für Strukturen zu finden. Und selbst wenn jemand irgendwelche Marketing-Themen da platziert, der eine schreibt es mit A, der andere mit B, der eine klein, der andere groß. Also ich habe die letzten Monate und Jahre in meinem Leben schon wirklich viel gesehen und jeder macht es tatsächlich anders und das beliebte Freitextfeld in irgendeinem CRM war schon immer das unbeliebteste ever und selbst bei meinem alten Arbeitgeber war es so, dieses Freitextfeld kann manchmal richtig wehtun, denn du weißt ja selbst, dass jeder, der da irgendwas einträgt in irgendeine Buchung, dieses Textfeld anders benutzen kann und wird. Also du merkst schon, Freitextfelder haben mir in der Vergangenheit immer viel Arbeit gekostet, denn daraus wieder etwas ableiten bedeutet ja, dass es ein Regelwerk gibt. Aber schon, wenn der Kollege wechselt und in eine andere Abteilung geht und ein neuer übernimmt, der hat vielleicht neue Regeln, also müssen die ja auch irgendwie berücksichtigt werden. Das kann das Ganze mega kompliziert machen. Aber trotzdem will ich ja eigentlich, dass du das Self-Service-Tool so einfach wie es ist einsetzen kannst, möglichst schnell Ergebnisse erzielen kannst und dann sagst so, ich habe Folgendes festgestellt, wir müssen mal an unseren Prozessen arbeiten, aber das ist ein wirklich langwieriger Prozess. Ich habe genügend Kunden gehabt, die gesagt haben, nee, bevor jetzt das Data Warehouse, das klar da ist, dass die Datenwahrheit liefert, nicht da ist, wird hier keiner einen Bericht bauen. Das kann aber auch schon mal bedeuten, dass du 1-2 Jahre ins Land ziehen lässt, bis das alles soweit ist und alle Prozesse glatt gezogen sind. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir dann haben. Die meisten haben ja wenig Zeit darauf zu warten, weil sie wollen ja möglichst schnell Ergebnisse. Denn dafür ist das Ganze ja ausgelegt. Hast du sowas auch?
Ja, vor allem das Thema, nicht, dass die Leute, die das Data Warehouse aufbauen, sich plötzlich ja verkünsteln oder sich in Themen festbeißen, wo ja im Prinzip gegebenenfalls die Anforderung nicht da ist, sondern alles nach meinetwegen Best Practice aufziehen und für alles eine Lösung haben oder ein Entwurfsmuster und Pattern. Und es ist eine riesen Struktur aufgebaut wird und am Ende kommt man gar nicht dazu, wirklich die relevanten Kennzahlen abzuleiten oder da rauszuholen. Oder es ist alles so over the top engineered, wo man sagen könnte, okay, hätten wir auch in ein paar Monaten haben können, wenn wir jetzt mal einen Anwendungsfall rausgenommen hätten und hätten erstmal den ersten Wurf gemacht. Und ja, vielleicht hätte ich auch für den zweiten Anwendungsfall weniger Zeit gebraucht, wenn ich es am Anfang besser konzeptioniert hätte, aber vielleicht ist es wirklich schwer, gegeneinander zu halten. Aber wo wir gerade in solche Modellierungsthemen reinkommen, Ich habe noch so ein anderes Thema aus der Vergangenheit, wo ich mal gespannt bin, wie du dazu stehst. Und zwar geht es um Belegnummern. Das große Thema der Belegnummern und überhaupt diese Thematik, es ist ja eine Information, die fast so granular ist wie die Fakten selber. Und ich kenne kaum jemanden, der nicht sagt, er braucht unbedingt die Belegnummern, um nachher, im Nachgang wollen sie irgendwann mal die Kennzahlen danach prüfen oder ich möchte ja dann den Beleg sehen und von da aus abspringen und den Beleg öffnen etc. Und da die große Frage, wie gehst du da damit um? Weil es gibt ja sowas wie nennt man das, es gibt so Dimensionen, die sich direkt aus der Faktentabelle ableiten. Degenerated Dimensions sind das, glaube ich, wo man sagt, es lohnt sich nicht, eine eigene Tabelle aufzubauen, weil sie genauso groß ist wie die Faktentabelle oder ähnlich groß. Man kann sowas auch, konnte sowas auch mal bei den Analyse-Services einstellen. Aber ich weiß zum Beispiel bei deinem alten Arbeitgeber, dem Gelben, stand ich mal vor dieser Kundensituation und musste eigentlich erstmal eine Dimensionbelegnummer generieren und die war irgendwie nicht schön. Und die machte auch Probleme dann irgendwann. Ich kann dir nachher sagen, was ich mal an anderer Stelle da gelöst habe, einem Kunden, weil er so unbedingt haben wollte. Aber wie steht ihr dazu oder du?
Ja, also wir und ich. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein fieses Thema. Ich habe das gerade tatsächlich bei genau einem Kunden so einen Fall, der hat die ganzen Belege, die er in SAP hat, möchte er dort mit in das Power BI-Modell haben. Und da ist es allein schon nur für einen Monat sind so viele Belege mit Belegnummern da, dass diese Struktur, wenn du sie benutzen wolltest, das ganze System zum Erliegen bringt. Und da sind wir tatsächlich dazu übergegangen und gesagt, so alles klar, bis hierhin geht der Bericht Power BI und danach holen wir uns die Daten sukzessive eigentlich nur als, wenn du so willst, Query dazu. Das heißt, wir fragen nur ab. Und das Spannende ist, bei meinem alten Arbeitgeber haben wir das dann immer wirklich, hier ist das BI, jetzt springe ich quasi ab und mache eine relationale Abfrage. Und das hat immer prima funktioniert, wenn man wusste, worauf man sich einlässt. Das ist in Power BI, finde ich, um ein Vielfaches komplexer. Aber man kann natürlich dort diesen Weg fahren. Und ich möchte gar nicht alle Belege in mein BI-System. Denn diese ganzen Belegnummern und danach zu filtern, führen immer dazu, dass es wirklich extrem viele werden können. Und genau diese Diskussion haben die Kollegen gerade, weil in das entsprechende DWH, da habe ich nichts mit zu tun, ich bin wirklich nur der BI-Mensch in diesem Fall. In das DWH haben sie wirklich genau das Thema und diese Belege, die sie dort reinladen, sind exorbitant viele. Und genau das ist jetzt das Thema. Muss das denn neben SAP nochmal in einem weiteren System komplett zwischengelagert werden? Muss man diesen Aufwand betreiben? Also welchen Mehrwert erreiche ich denn, wenn ich meine ganzen Belege inklusive allem, was dazugehört, noch mit in das BI lade? Und da sind wir gerade tatsächlich, Markus, in einer Diskussion, was macht Sinn? Weil wenn wir das jetzt noch in das BI-System, Power BI mit reinladen, haben wir ein echtes Thema Speicher. Und ich glaube, selbst ein Premium-Speicher muss das zwingend nicht lösen können. Dementsprechend versuchen wir genau das zu verhindern, um dann eher zu sagen, so, hier ist Schluss BI, weil für die normale Analyse, ich sehe meine Umsatzzahlen, so jetzt möchte ich für den 1.1. oder 1.7. meine entsprechenden Belege sehen, dann tauche ich halt das erste Mal wirklich ab. Also ein Absprung in die entsprechende Belegsicht hat für uns den Vorteil, wir müssen nicht all das, was schon da ist, in dieser Granularität noch mit ins BI laden, was das ganze System ja völlig überfordern könnte und auch die Datenspeichermenge komplett explodieren lässt. Habe ich das zu deiner Zufriedenheit und leider mit der nicht guten Antwort zurückgegeben?
Nee, also es geht genau in die Richtung. Da bei dem Kunden damals war es so, dass ich ihm gesprochen habe und habe gesagt, wie sieht's denn aus, in welchem Zeithorizont sind diese Belege relevant? Das war ja das, was du auch im Prinzip mit dem Monat angesprochen hast. Bei ihm war es jetzt nicht so groß und weil wir ja bei dem Microsoft und bei CubeWare es so hatten, dass wir den multidimensionalen Cube hatten und auch geladen haben. Und da kommt natürlich wieder ein Schwerpunkt hinzu, so wie du es gerade angesprochen hast, plötzlich von einer multidimensionalen Sicht in eine relationalen Sicht zu gehen und das Reporting aufzubauen. Das eckt dann immer wieder an den Kunden, wo er sagt, ey, wo ist denn da jetzt der Self-Service? Weil selbst da waren wir immer so unterwegs, dass wir gesagt haben, mit der multidimensionalen möchten wir auch so ein bisschen dem Kunden ermöglichen, selber seine Berichten und Auswertungen zu fahren und aufzubauen. Und dementsprechend wollte er das schon irgendwie in dem Datenmodell haben und auch damit arbeiten können und auch mit verschiedensten Perspektiven. Aber wir haben dann abgegrenzt und haben dann gesagt, okay, kriegen wir es denn nicht hin, zu sagen, die letzten 12 Monate und alles andere läuft dann wieder auf deinem Default-Element oder nicht mehr verfügbar. Und wenn wir dann doch nochmal weiter in der Vergangenheit gucken müssen, dann laden wir die nochmal oder passen den Zeitraum nochmal an und laden es. Aber dass wir sagen, okay, in das System übernehmen, ins BI-Bericht kann man die letzten 12 Monate gucken und damit kannst du dann schon mal Sachen analysieren und alles, was älter ist, da willst du nicht mehr auf Belegsebene runter und haben damit die Dimension klein gehalten und auch entsprechend den Ladeprozess verschlankt. Bei dem anderen Thema kann ich es genauso sehen, das ist dieses typische Single Point of Trust, dieses DWH-Thema, das haben die sich selber aufgebaut oder zuzuschreiben gefühlt, dass jeder sagt, ich möchte doch alle meine Unternehmensdaten in diesem Punkt drin haben und das soll meine zentrale Datendrehscheibe sein und natürlich müssen alle Belege mit allen Informationen da rein. Das muss da sauber ins Warehouse eingelagert werden, denn wer weiß, vielleicht schalte ich das SAP-System in 2 Jahren ab und dann möchte ich ganz gerne trotzdem noch Zugriff auf die Daten haben und nicht das SAP-System in irgendeiner Form vorhalten. Vor allem natürlich, klar, aufgrund von Wirtschaftsprüfungen und so weiter muss man sowieso immer noch das System im Zugriff haben, aber es könnte dann heruntergefahren auf irgendeinem Server liegen oder irgendeine Datenbank, die sehr klein köchelt und nur bei Bedarf wieder angestartet werden und das möchte man eben nicht mehr in dem Ladeprozess oder in der Analyse mit drin haben. Aber ja, Belege ist wirklich ein großes Thema und wir haben ja tatsächlich auch wieder dann den Punkt, wie du es auch schon ansprichst, man macht dann immer irgendwann will man diesen Absprung haben, der ja auch nicht so einfach ist, in das Quellsystem und will dann den Beleg in diesem Formular sehen oder als Dokument sehen, dass man wirklich sieht, nicht was Analytisches, sondern wirklich so eine Belegform, die dann alle Positionen beinhaltet und das darstellt und eben nicht in analytischer Form. Innerhalb vom Power BI, ja, habe ich mir auch schon teilweise Gedanken gemacht in dem Rahmen, um eben unterschiedliche Aggregationsschichten zu nehmen und zu sagen, okay, ich habe die im Import-Mode und dann habe ich irgendwie einen Sprung, einen Drill-Through, meinetwegen auf einen anderen Bericht oder auf ein anderes Aggregationslevel, der dann mit Direct Query zugreift und dann die Daten auch abrufen kann. Aber auch da, sehr, sehr spannend, war so ein Thema, man kann bestimmte Sachen ja nicht steuern. Also in der Hinsicht, ich habe es jetzt letztens bei einer anderen Modellierung gesehen, die gar nicht von mir war, aber ich habe sie hinterfragt und habe es dann verstanden. Wenn du auf einer zum Beispiel Datumsdimension keinen Filter hast, ist es immer erstmal alles. Und wenn du im Direct Query Modus nicht möchtest, dass jedes Mal Power BI direkt, wenn er eine Abfrage stellt, alle Datensätze abruft, ohne Filterung auf eine Datumsdimension, dann ist das echt schwer einzugrenzen, zu sagen, immer, wenn nichts eingestellt ist, lade nur den aktuellen Monat oder so. Also da wird was modelliert mit einer zweiten Tabelle, die drauf filtert und dann in jedem Measure wurde diese Default-Filter-Tabelle wieder herausgerechnet, wenn die Datumstabelle gefiltert wurde. Also sehr, sehr spannend. Aber man merkt, ich glaube, viele dieser Modellierungsansätze, und das ist so mein Gefühl, können sich erst durch die Report-Anforderungen wirklich ergeben. Natürlich kann ich so eine gewisse Basis machen, die relativ gut passt, aber an anderen Stellen muss man schauen. Und auch da habe ich es jetzt wieder gesehen, wo wir wieder bei The Beauty and the Beast sind, ne? Es gibt ja auch, wenn man bestimmte Strukturen versteht, Sachen, die sich ja zusammendampfen lassen. Beispiel, lass uns mal Artikel, Kategorie, Unterkategorie nehmen. Ich kann sie als Einzeldimensionen machen, weil vielleicht in der Faktentabelle auch jede dieser Informationen verfügbar ist. Ich kann sie aber auch in eine Artikeldimension mit aufnehmen, weil ich weiß, dass die entsprechend sich auflösen und ein Artikel immer nur einer Subkategorie oder Unterkategorie zugehört. Es sei denn, ich habe wieder die Frage mit der historischen Betrachtung, ne, möchte ich Fakten sehen, wo der Artikel unter der Kategorie Buch verkauft wurde und möchte ich dann nächste Mal im Jahr 2000 irgendwas sehen, wo das unter Lexikon als Kategorie und nicht mehr unter Kategorie Buch geführt wird oder gehe ich dahin in die Slowly Changing Dimension und habe das den Artikel zweimal gepflegt mit einer Version, die in dem Zeit. Also da sind ja auch entsprechende Modellierungsentscheidungen und teilweise muss man echt erstmal verstehen, wie ist denn eigentlich das Business Model oder die Business Struktur, um solche Abhängigkeiten sauber auflösen zu können und vielleicht in einer Dimension zusammenzufahren zu können oder auch Lösungen anzubieten, wenn eben entsprechende Strukturen auf einer anderen auf einer anderen Aggregationsebene liefern. Zum Beispiel Plandaten. Ich weiß nicht, wie machst du das? Macht ihr euch immer einen Tag aus dem Jahr oder sorgt ihr wirklich dafür, dass dieses Planwert, wenn es ein Jahreswert oder Monatswert ist, nur dieser Ebene Monat zugeordnet ist und alles granulare auch ignoriert? Schafft ihr dann so eine Aggregationsebene?
Ja, aber das ist jetzt wieder so ein Grabenskrieg. Der Punkt ist, wir machen das normalerweise alles mit unserem Planungssystem. Das Tagete kennst du ja auch schon. Aber wenn es darum geht, die Werte mit abzubilden, ist egal, was du machst, ob es jetzt der 1.1. oder 31. oder 29. des Monats ist, ist der Monatswert immer falsch platziert. Insofern versuchen wir das zu vermeiden, aber die Werte zu verteilen auf Basis von irgendwas machen wir schon lange nicht mehr, denn das Verteilen ist immer falsch. Das heißt, nach was willst du sie verteilen? Entweder gleich verteilt oder du hast es nach Ist-Werten. Davon nehmen wir total Abstand. Und beim Jahreswert ist es tatsächlich so, das entscheiden wir dann gemeinsam mit dem Kunden, weil das zu verstehen, wenn ich mir jetzt den Dezember auswähle, ich sehe die Planzahlen nicht, das muss man schon vorher erklärt haben. Deswegen bin ich immer ein Fan davon, dass ich das dann wirklich zerlege in zwei Faktentabellen und die dann entsprechend steuere. Und dann kommt mal ein kleines bisschen Measure Magic, damit das dann auch entsprechend funktioniert. Trotzdem, Markus, da sind wir wieder bei dem Punkt, was du auch mit den Produkten ansprachst. Wenn sich dann das Produkt ändert oder du hast ein Produkt, was du in mehrere unterschiedliche Kategorien verkaufen kannst, kommt ja auch durchaus vor. In dem Moment muss der Kunde verstehen, was seine Anforderung bedeutet, das abzubilden. Und schon ist man dabei, wie modellierst du das? Oder leite ich das aus irgendwelchen Strukturen ab? Du siehst, wir könnten da noch stundenlang drüber sprechen, weil das ist ein mega spannendes Thema, finde ich. Auch wenn ich viele kenne, die sagen, Mensch, über was redet ihr da eigentlich? Ich frage mich halt immer nur, wie machen es andere? Und ich glaube, diese Ansätze, es wirklich klein zu starten und dann sukzessive zu erweitern, wenn notwendig, ist der richtige Ansatz. Was gelegentlich aber auch mal heißen kann, dass du, wie heißt es immer so schön, den ganzen Turm einreißt und gewisse Bauteile neu machst. Zum Glück ist es kein Haus. Hier kann man das digital immer ganz gut lösen.
Ja.
Markus, da wir ja sonst...
Ja, vielleicht aber noch an dem Punkt.
Ein Satz möchtest du noch.
Ja, genau. Und gerade an dem Punkt, weil ich es auch wieder gesehen habe, weil es wirklich verpönt wird, häufig, dass man gesagt hat, man hat Geld in irgendwas reingeworfen und reißt es dann wieder ab. Und dieser Abrissschmerz und diese, kann ich es denn nicht wiederverwenden? Und genau das ist es aber. Tatsächlich sind wir alle, die Projektbeteiligten, klüger geworden und wir haben die Erfahrung gesammelt, dass es in eine falsche Richtung geht. Und wir haben einen Praxisbeweis, weil bestimmte Sachen sich theoretisch zu erschließen, sich beraten zu lassen und so weiter, kann durchaus immens oder hat auch Kosten und ist eine Investition, die sich erstmal auszahlen muss. Da kann es wirklich gut sein, klein zu starten, zu wissen, ich kann sein, dass ich die Investition wegwerfen muss, aber ich gewinne über diesen Zeitraum eine Erfahrung oder habe einen Wissensvorsprung und weiß, dass ich das zweite Mal besser bin. Und auch beim Hausbau gibt es ja Leute, die sagen, das Haus wird erst beim dritten Mal perfekt oder vierten Mal perfekt. Also man muss mehr als einmal bauen, wenn man das perfekte Haus haben will, weil man merkt, einige Entscheidungen, wenn man in dem Haus lebt, weiß man, was man vielleicht falsch gemacht hat oder falsch entschieden hat.
Markus, dann hätte ich ja aus deiner Sicht noch zweimal die Chance, das zu tun. Aber ich glaube, mir reicht das eine Mal bezüglich Hausbau. Ich muss tatsächlich sagen, finde ich spannend, diesen Ansatz. Aber ich bin bei dir, dass dieser, lass es doch erstmal so starten, dass du mit Ergebnissen und dann die Erfahrungen sich dann einprägen, dass der Kunde merkt, ah, wie funktioniert so ein System? Ah, das kann ich damit machen. Sukzessive Erweiterung, spätere Läufe. Meistens ist es aber so, du weißt, erster Wurf, der hält dann immer ziemlich lange und dann schaut man, ob man dann vielleicht irgendwann Verbesserungen einbringt. Insofern muss man halt einfach schauen, im Sinne von Kosten und Transparenz, was macht Sinn, was gebe ich quasi aus und wie viel Mehrwert bringt mir das denn, wenn ich das erweitere um gewisse Inhalte, die ich dann vielleicht doch nur ein, zweimal im Jahr benutze. Markus, da bin ich wieder bei dem Punkt, wie viele Berichte musst du bauen, um dann auch glücklich und happy zu sein? Ich habe einen Kunden, der hatte mal über 2000, damals mit unserem tollen Cubeware-System. Wenn man dann das Prinzip Filter verstanden hätte, wären vielleicht nur 300 geworden. Aber auch da ist es immer, man lernt ja mit den entsprechenden Anforderungen und das ganze System muss man auch verstehen, weil ansonsten kann Tolles entstehen, aber manchmal ufert das aus und je mehr es wird, desto mehr muss man es ja auch entsprechend warten und betreuen.
Schön, dann nehmen wir nämlich jetzt ein paar Sachen mit für den Nachhauseweg und ich greife das erste auf. Ich bin einfach so frei, weil du es ja so schön eingeleitet hast mit dem Filterkonzept, weil das ist natürlich für mich auch so ein Punkt. Es geht so ein Punkt, dass man gucken muss, dass man Konzepte versteht. Deswegen ist auch die Datenmodellierung so eigentlich so wichtig, dass man verschiedenste Konzepte mal gesehen hat und verstanden hat. Die Umsetzung ist nochmal wieder tatsächlich was anderes in dem Rahmen. Und man kann eben auch gegen Regeln und Konzepte verstoßen. Bewusst verstoßen ist der bessere Weg, den man eintragen muss. Und das ist gerade auch das Thema mit dieser Filterung. Natürlich kann ich ein Datenmodell oder einen Bericht haben, der super universal ist und mit dem man sich alles zusammenfiltern kann. Aber viele Nutzer und viele Leute wollen auch einfach mal einen Bericht haben, wo sie draufklicken und der erstmal eine Aussage in sich trägt und wo sie jetzt nicht anfangen müssen, zig Filter zu bedienen, um überhaupt zu dieser Aussage zu kommen. Und von daher bin ich auch völlig fein damit, wenn jemand zig Berichte aufbaut, wenn er sagt, okay, aber dafür hat jeder Bericht seine Aussage und ich muss keinem erklären, welche Filter er einstellen muss, um zu einer bestimmten Aussage zu kommen. Von daher, Konzepte, ja, aber wissen, was man tut. Du hast Punkt 2.
Finde ich total spannend. Ich greife den nochmal auf, weil ich finde es tatsächlich wirklich mega wichtig, dass man verstanden hat, wie das Ganze tickt. Und meistens gehen wir dann dazu über, dass wir sagen, ich baue dann diesen einen Bericht und vervielfältige ihn mir viermal, weil ich weiß, dass wenn der Geschäftsführer den Bericht öffnet, möchte er seine Zahlen sehen und nicht erst noch dreimal klicken. Insofern habe ich damit kein Problem und die Wartbarkeit ist auch da für mich gegeben, solange das nicht immer wieder Sonderlocken sind oder noch andere irgendwelche Tabellen oder ähnliches. Aber ich bin ein Fan davon, versucht wenigstens bei den Namen und Strukturen darauf zu achten, dass man was Einheitliches hinbekommt. So kann man das relativ schnell auch verstehen und auch an Kollegen und Kolleginnen übergeben. Dann spart man sich das, was meistens ja immer fehlt, Markus, ist eine komplexe Doku. Und du hast jetzt den letzten, wenn du möchtest.
Ja, geht gerade tatsächlich auch in dieses Thema der Namenskonvention, wo du das gerade so aufgebracht hast. Also ich sehe es auch so, dass man in so einer Modellierung sich so entsprechende Regelwerke, Leitplanken aufbauen sollte. Und ich merke sogar selber, dass es manchmal, ja, wie gesagt, das Überengineering kommt teilweise auch. Wir hatten es ja zum Beispiel auch mit dieser Calculation Groups versus Measures. Wenn ich Measures mache und lege jedes Measure mit jeder Zeitbetrachtung oder Abweichung, die ich habe, an, dann kommt ein ganz schöner Wust zusammen. Und wenn ich das Ganze verwende, war heute auch Teil der Schulung, ziehe es rein. Ich komme letztendlich immer wieder dahin, dass ich für den Bericht die Bezeichnung nochmal anpassen muss, weil es klar, das, was Power BI vielleicht selber an Titelüberschriften und so weiter generiert, ist schlüssig, ist korrekt, aber kann man keinen zumuten, dass er da so einen entsprechend langen Namen und komplexe Struktur lesen muss, um zu verstehen, was man da hat, sondern dann reduziert man plötzlich, aber dennoch muss es wegen der Eindeutigkeit und wegen der sauberen Modellierung so sein. Und es ist aber auch wirklich so, wenn du diese Namenskonzepte drin hast und diese Modellierung aufgesetzt hast, ja, die Leute können sich einfach wieder mehr drauf verlassen oder verstehen. Man nimmt einfach damit auch wieder eine gewisse Art der Komplexität raus, weil man sich nicht an jedes Modell neu gewöhnen muss und ob das jetzt eine breite Tabelle ist oder ob es jetzt ein total normalisierter Stern ist. Jeder Strohhalm, den man greifen kann, der einem hilft, nachher das Modell zu verstehen, ist super und super wichtig. Ja, ich glaube, damit schließe ich es ab.
Cool. Und insofern kann ich das nur noch abrunden und sagen, wichtig ist, dass du einen Plan hast, dass du eine Struktur verfolgst und es ist ja nicht in Stein gemeißelt auf die Ewigkeit, das System lernt und es kommen ja auch neue Funktionalitäten hinzu. Insofern, wir wollen keinen Angst schüren, wir wollen nur sagen, achte auf Strukturen und deine entsprechenden Informationen, dann sollte das mit dem Modell auch klappen und fang klein an und erweiter das Modell. Insofern, das war's von unserer Seite. Markus,
ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst.
Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus
und Andreas.